Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia Magazin für euch, wie immer, mittwochs 16 bis 17 Uhr. Das jetzt schon seit einigen Jahren und auch heute an einem ja Sommertag haben wir natürlich auch immer wieder Thematiken, die jetzt auch im Sommer besonders stark passieren. Für diejenigen, die das Politopia-Magazin öfters hören und die auch hier bei uns einschalten und sich auch hier mit uns beschäftigen und unsere Thematiken hören, wissen, dass wir die letzten 12 Monate schon 2 Sendungen über Gorleben, also ein sogenanntes Endlager von dem Jahre 1980 beschäftigt haben. Und das tue ich heute auch, aber in einem anderen Zusammenhang. Also vor 2 Wochen gab es eine Sendung, da ging es um das Festival und was die kulturelle Landpartie, die eigentlich auch in Wendland ein Festival organisiert. Da haben wir tatsächlich einige etwas ältere Menschen befragt, die auch die letzten 40 Jahre, was es da so alles gegeben hat in der Vergangenheit, bis hin, dass wir auch über die Zukunft gesprochen haben von Gorleben, das tatsächlich als Endergebnis erstmal eine sogenannte Erfolg erzielt hat, indem sie jetzt erstmal kein Endlager dort vor Ort haben wollen und auch nicht müssen. Kulturelle Landpartie, das sind Koalition von einigen selbstverständlich Ehrenamtlichen, auch selbstverständlich auch immer wieder mit Initiativen, Bürgerinitiativen, Aktionen im Wendland zu tun hat. Und die kulturelle Landpartie hat im Mai diesen Jahres stattgefunden. Dazu haben wir ja erstmal vor 3 Wochen schon mal eine Sendung gehabt. Und nun handelt es sich immer noch um die kulturelle Landpartie und Menschen, die vor Ort waren, die dort auch verschiedene Projekte vorgestellt haben. Und dazu haben wir natürlich auch vor Ort einige Interviews zusammen bekommen. Das eine ist erstmal die kulturelle Landpartie an sich. Was macht die denn? Wie sieht das aus? Und es ist so, dass diese Landpartie in einem extrem großen Landkreis Wendland mit geringer Bevölkerung und extremer Geschichte. Wir sprechen hier von Atomextremstandort wie Gorleben, der in diesem Jahr durch eine Mauer umgebaut werden soll, was ihn noch lange nicht als extrem sicher werden lässt. Das alles wird auch relativ spannend für die nächsten Jahre. Dann über die Landpartie und den zwischen A wie Atom oder Z wie Zukunft haben die 85 Wunderpunkte in diesem Jahr extrem wichtige und extrem schönes, extrem politische andere Initiativen zusammengesucht und an ihnen eigenen ja Standorten für euch oder auch für die Menschen hier in der Bundesrepublik auch zusammengefunden. Die, ich sag mal jetzt, die Aktion, die kulturelle Landpartie letztendlich gemacht hat, heißt solidarisch bleiben, aufstehen gegen rechts, also mit dem Anliegen sicher klar gegen Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und Antifeminismus zu protestieren, sind nicht alleine diese Standpunkte oder diese Ziele. Viele Gruppierungen sehen endlich die Notwendigkeit, auch jetzige politische Situation gegen rechts laut zu werden, selbstverständlich. Aber auch rechte Populistinnen und Rechtsextremistinnen sind es schon längst und bestimmen dadurch das gesellschaftliche Klima bis in die, ja, ich sag mal, bürgerliche Mitte. Das konnten wir natürlich auch jetzt tatsächlich mit der Europawahl erkennen. In der Landpartie ist es also eine starke und gute Tradition, politische Haltung zu zeigen, war auch der Grundstein der Wundepunkt im Wendland. Und lange Zeit war das Bekenntnis gegen Atomkraft und gegen die Endlager in Gorleben fester Bestandteil dieser kulturellen Landpartie-Identität. Wenn wir uns jetzt also gegen rechts positionieren, ist es nicht das erste Mal, dass einer politischen Entwicklung viel lieber, denke ich mir, wäre auch für positive Ziele, wie zum Beispiel gegen rechts aufzustehen, bedeutet für viele eintreten für eine vielfältige, offene Gesellschaft und klare Kante zeigen gegen Menschenfeindlichkeit und diskriminierende Äußerungen werden alltäglich und oft mit einem, ja, das wird man ja doch sagen dürfen oder andere, ich sag mal, Behauptungen und Statements. Ist es tatsächlich am Ende, wenn ich sowas sage, dann auch schon rechts? Auch wenn das vielleicht nicht Absicht ist und öffnet es der rechten Propaganda die Türen. Ja, dafür zu sensibilisieren ist natürlich, wie geht es weiter, wie geht das, Zusammenhänge fundiert aufzuzeigen und zu analysieren, statt halt einfach Lösungen zu suchen und Verschwörungserzählungen oder rechte Stimmungsmache auf dem Leim zu gehen. Wobei natürlich jetzt die Rechten auch das verwenden und sagen, naja, das ist ja auch Verschwörungstheorie oder auch Linke oder auch andere politisch Orientierte. Also Verschwörungstheorie ist ja mittlerweile ganz viel. Vielleicht machen wir ja auch mal hier bei Politopia Magazin über dieses Thema Verschwörungstheorie nochmal eine Sendung. Das wäre bestimmt sehr interessant, um ein bisschen die Hintergründe zu sehen. Sehe ich innerhalb der täglichen Sprachgebrauchs, wir gegen rechts zwar sein, wo es manchmal nicht klar ist, wo die Grenze verläuft. Das ist so ein bisschen der Hintergrund der kulturellen Landpartie und wir sprechen oder haben jetzt tatsächlich auch zwei Menschen auf der kulturellen Landpartie 24, die jetzt im Mai stattgefunden hat, gesprochen. Einmal mit Fridays for Future und zwar mit Mucka. Und letztendlich, und da gehen wir jetzt weiter zu einer anderen Aktion, gab es nochmal weitere Interviewpartnerinnen, und zwar Wendland an sich schickt ein Schiff ins Mittelmeer. Das ganze Ding nennt sich Boat Spotting im Mittelmeer und das sind Aktivistinnen des Kompass Kollektiv, die diese Rettung von Flüchtenden aus dem Mittelmeer unterstützt. Das ist ein Segelboot. Ihr Name ist Trotamar 3, findet dreiwöchige Beobachtungseinsätze statt, bei denen Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, nach Seenotfällen Ausschau halten und bei Rettungseinsätzen von größeren Schiffen natürlich dann auch assistiert. Zu dem Zeitpunkt auf der Landpartie gab es eine Soli-Party. Sie hatten einen Motorschaden, dieses Segelboot. Und da wurde Geld gesammelt, um diesen Motor zu reparieren. Und wir sprechen da mit dem Kompass-Kollektiv, mit Julia und Jan. Die werden das noch mal ein bisschen näher erläutern, was das Boot angeht und wie sich das weiterzieht. Die Crew der Trotamar 3 hat 64 Menschen aus akuter Seenot schon gerettet. Das ist tatsächlich jetzt ganz aktuell vom 22. Juni und am 21.06. zu den frühen Morgenstunden assistierte die Crew der Trotamar 3 ein Schlauchboot in Seenot und versorgte die Menschen mit Rettungswesten erstmal. So könnte das ungefähr passieren. Aber im Interview werden wir weitere Herangehensweisen hören, wie eigentlich so eine Seenotrettung funktionieren kann, was da passieren kann und wie das verläuft. Wie schon gesagt, ihr seid hier bei der kulturellen Landpartie. Wir interviewen jetzt Fridays for Future, der Redebeitrag von Mucka. Später sprechen wir mit Julia und Jan, die vom Kompass-Kollektiv sind, die dieses Boot Trotamar 3 ins Mittelmeer wieder ansegeln möchte. Die kulturelle Landpartie ist jetzt sozusagen seit Anfang der 80er hat sich das etabliert und zeigt sich eigentlich als auch ein sehr interessantes Festival, ein politisches Statement. Da werden auch Koalitionen und Kooperationen geknüpft und die Menschen vernetzen sich untereinander, um natürlich auch Statements auch an die Gesellschaft raustragen zu dürfen und zu können. Ihr seid beim Politopia-Magazin, eurem Lieblingsmagazin für Sozialgesellschaftliches hier auf Radio X auf der Frequenz 91,8 Megahertz. Und wir haben auch einen Livestream auf unserer radiox.de Webseite, genauso wie wir jetzt seit dem 01.01.2024 auf DAB Plus zu erreichen sind. Also für diejenigen, die solche Endgeräte haben, sind natürlich auch in der Lage, das anderwertig auch zu hören. Ja, jetzt gehen wir auf die Interviews weiter zurück, was eigentlich so Fridays for Future auch vor Ort zu sagen hatte, beziehungsweise auch das Segelboot Trotamar 3, die jetzt auch eine Soli-Spendeaktion gestartet hat, um den kaputten Motor zu reparieren, und auch ihre Herangehensweisen, sie uns vermitteln werden in dem zweiten Interview. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank nochmal an Steff und Lia, die sich bemüht haben, diese Interviews vor Ort zu machen, und euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören.
Es ist politischer Freitag im Wendland am Gorleben Endlager, was nicht eingelagert wird, und ein Jahr später sind wir wieder hier mit Politopia Magazin on the road, und wir haben hier zwei sehr nette Interviewgäste, die gerne ein bisschen was über diesen Ort und das Projekt Kompass Kollektiv, das Wendland schickt ein Schiff, erzählen wollen. Jo, und hier sind Julia und Jan. Hallo.
Hallo.
Grüß euch.
Vielleicht wollt ihr ein bisschen was zu diesem Tag heute erstmal erzählen. Was so eure Aufgabe, eure Rolle, wie ihr dazu gekommen seid?
Ja, die kulturelle Landpartie stammt ja aus den Anfängen des Widerstands gegen die Atomanlagen. Die Atomanlagen, deren direkter Nachbarschaft wir uns gerade befinden. Du hast in der Einleitung schon gesagt, genau, Endlager. Hier wird es nie ein Endlager geben. Das ist ein Riesenerfolg der Bewegung der letzten 40 Jahre. Und wir knüpfen mit unserem Fest heute an diesen Erfolg an. Das Endlager mit dem Atommüll hat sich erledigt, wir haben hier gewonnen und haben nun mit dem heutigen Tag neue gesellschaftspolitisch drängende Themen hierher gebracht, an diesen geschichtsträchtigen Ort. Und eines dieser wichtigen Themen ist Migration, und wir beschäftigen uns mit einem Seenotschiff, also ein Such- und Beobachtungsschiff auf dem zentralen Mittelmeer, beschäftigen uns mit der Rettung von Geflüchteten.
Letztes Jahr waren wir schon mal hier, und das war ja noch alles so in den, ich sag mal in Anführungszeichen, Kinderschuhen gesteckt. Das Boot war noch nicht fertig, war noch nicht draußen. Jetzt sind so die ersten Einsätze gefahren worden. Wie ist so euer Eindruck? Was braucht es noch vor allem? Wo kann man euch unterstützen und wie kann man euch helfen?
Also in erster Linie braucht es Geld. Wir arbeiten nur mit Spenden. Wir haben so ja keine Einkünfte. Ja, wo ist das Schiff? Das Schiff ist seine ersten Einsätze gefahren, hat auch seine ersten Schiffe gefunden tatsächlich, Menschen an Bord genommen, assistiert bei Rettungseinsätzen. Alles entwickelt sich, die Strukturen an Bord entwickeln sich, die Strukturen an Land entwickeln sich. Es entsteht langsam sowas wie gewisse Routinen. Jetzt geht es nächste Woche, meine ich, in den nächsten Einsatz, und wir schauen mal, was uns dann erwartet.
Also ihr seid auch immer wechselnde Teams, so von freiwilligen Menschen, die dann temporär dann mitfahren. Und seid auch immer auf der Suche, habe ich vorhin in der Rede gehört, nach Menschen, die müssen nicht unbedingt Segelerfahrung haben, aber davon lebt, dass das dann Menschen mitmachen.
Genau, an Bord ist Matthias, unser Skipper, und der nimmt 5 ehrenamtliche Menschen mit, und diese Menschen an Bord haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir haben jemanden, der sich mit dem Bootsmotor auskennt, also ein Allround-Handwerker. Dann jemanden, der medizinisch geschult ist, eine Person, die Medienarbeit macht. Und dann haben wir einen Co-Skipper, eine Co-Skipperin, die sich vor allen Dingen um die Navigation kümmert. Mhm. So, und wer sich aufgerufen fühlt, auf so einem Segelschiff uns zu unterstützen, ist herzlich eingeladen. Wir haben ein umfangreiches Crewing, und wir sortieren dann die Crews ganz gut zueinander, dass es passt. Teilweise deutschsprachig, teilweise englischsprachig. Aber wir haben da tolle Menschen kennengelernt, richtig tolle Menschen, die uns 3 Wochen ihrer Lebenszeit schenken. Das ist in der Regel ihr Jahresurlaub. Und die mit uns dann da rausfahren, teilweise also eindrückliches Erleben. Und ich will betonen, nicht unbedingt negativ eindrückliches Erleben, sondern emotional eindrückliches. Wir haben bisher Glück gehabt, die Einsätze, die wir gefahren sind, da war nur der letzte tatsächlich dramatisch, weil direkt vor den Augen unserer Crew ein Schiff gekentert ist und drei Personen konnten in der Dunkelheit nicht wiedergefunden werden. Aber so weit, so gut. Also Seenotrettung bedeutet in erster Linie suchen, finden, assistieren, warten, dass die Küstenwache kommt und die Menschen rettet.
Man muss auch sagen, wir haben da drei Menschen nicht helfen können. Wir haben aber auch 41 retten können.
Als euer Projekt letztes Jahr anfing, da haben wir auch kurz drüber geredet, da wurden ja auch schon Gesetze geändert, dass ja die klassische Seenotrettung immer mehr auch kriminalisiert wird oder schikaniert wird. Wie habt ihr das so empfunden? Habt ihr da auch direkt Konfrontation mit, sagen wir mal, italienischer oder anderer Küstenwache, mit Frontex, der europäischen Behörde, die ja die letzten Jahre auch immer mehr aufgerüstet und finanziert wurde, um halt ne, diese Flüchtlingsströme, die aus verschiedenen Gründen entstanden sind, wo Europa auch seiner Wohlstandsgesellschaft eine Menge mit zu tun hat. Da sehen wir schon eine Tendenz die letzten Jahre, wie es euch auch schwer gemacht wird. Ne? Was kannst du dazu sagen?
Wir segeln tatsächlich in eine Nische. Die großen Rettungsschiffe CI, Sea-Watch und Humanity werden nach erster erfolgter Rettung, und da spielt keine Rolle, wie viele Personen da gerettet worden sind, werden die zu einem weit entfernten, zugewiesenen Hafen geschickt. Und dieser Hafen ist teilweise 7 Tage entfernt. Und nochmal, ein Schiff mit Kapazität 500 Menschen, die gerettet werden könnten, hat eine erste Rettung gemacht von vielleicht 25 Personen und wird dann 1200 Seemeilen weit weggeschickt. Das hat System. Also sie fahren 7 Tage die italienische Küste hoch und 7 Tage die italienische Küste zurück. Macht man das nicht, leistet man dieser Anordnung nicht Folge, hat das Geldstrafe und Beschlagnahmung des Schiffes für eine bestimmte Zeit zur Folge. Wenn man sich dieser Regelung 3-mal in Folge widersetzt, dann wird angedroht, dass das Schiff weg ist. So, das ist bisher nicht passiert. Und der Juventa-Prozess 2017 ist erstmalig und bisher auch einmalig ein Schiff von den Behörden konfisziert worden und dieser Prozess ist kürzlich gewonnen worden. Das heißt, die italienischen Behörden müssen dieses Schiff wieder rausrücken. So, also es ist eine Legitimation unseres Handelns, aber dennoch durch diese zugewiesenen Häfen sind diese großen Schiffe einfach lange, lange, lange nicht verfügbar. Und wir segeln in diese Nische, weil man uns als kleinem Schiff den nächstgelegenen Hafen zuweist, nämlich Lampedusa. Das heißt, wir segeln, fahren unter Motor 3 Stunden, können die Menschen an Land bringen und können im Prinzip gleich wieder rausfahren. Ja? Und das ist der Trick. Nicht der Trick, es ist unklar, wir werden ja politisch, lässt man uns gewähren. Und ob das übernächste Woche immer noch so ist, wissen wir nicht. Aber immerhin, dieses eine Jahr, dass wir nun auf dem Mittelmeer aktiv sind, hat das funktioniert. Und das betrifft nicht nur uns, sondern es gibt auch 2 andere kleine NGOs, die genauso agieren. Ja.
Gleichwohl kriegen wir das auch zu spüren, wenn das passiert. Wir hatten kürzlich die Situation, da waren wir auch im Einsatz. Da sind 4 Schiffe gleichzeitig von großen Organisationen festgesetzt worden. Das passiert halt auch zu Geldstrafen, dass die dann für 2 Monate oder für 1 Monat, je nachdem, festgesetzt werden. Das heißt, die dürfen in der Zeit nicht den Hafen verlassen, sind also auf dem Mittelmeer nicht im Einsatz. Da hatten wir eine Situation, dass wir Unterstützung brauchten, weil es zu viele Menschen waren und dann wirklich lange warten mussten, weil das einzige Schiff, was dann gerade gleichzeitig da war, war die Ocean Viking, die war relativ weit weg. Das heißt, wir sind vielleicht nicht direkt betroffen, aber indirekt schon, weil wir ja mit diesen Schiffen zusammenarbeiten. Sie können uns nichts direkt, aber es wirkt sich ja auf uns aus. Das war sehr prägnant, diese Situation zu erleben. Und zu sagen, so, huch, wo sind sie denn? Oh Mist.
Ja, man ist ja auf Solidarität gegenseitig angewiesen.
Ja, es ist halt ein Miteinander.
Es ist ein Miteinander, genau. Ne?
Genau.
Das ist Knackpunkt unserer Strategie. Wir haben ein kleines Schiff, wir haben ein Gutachten machen lassen. Unser Schiff ist 13 Meter lang, Gutachten machen lassen. Wir können 50 Menschen an Bord nehmen. Aber das hat was mit Gewicht zu tun. Wenn man sich ein 13 Meter Segelboot vorstellt mit 6 Personen Besatzung und setzt dann noch 50 Personen dazu, dann haben wir eine humanitäre Katastrophe an Bord. So, bislang ist es nur in einem Fall nötig gewesen und das hat mit der Situation vor Ort zu tun gehabt, dass man schnell handeln musste. Und es waren 20 Personen an Bord und es war alles entspannt. Bisher ist immer die italienische Küstenwache gekommen, bis auf diesen einen Fall, den Julia eben genannt hat, wo wir dann direkt von einer anderen NGO Unterstützung gekriegt haben. Und die nehmen uns diese Menschen, das klingt immer so ein bisschen nach Ware, nehmen uns diese Menschen dann ab. So, das heißt, wir selber bringen eigentlich in der Regel nicht jemanden an Land, sondern das machen die großen Schiffe. Und meistens, und das betrifft nicht nur uns, immer die italienische Küstenwache selbst, die wird ihrer Verpflichtung an der Stelle Genüge, denn es ist deren Job, nicht unser Job, diese Menschen da zu retten.
Ihr seid quasi so die allererste Hilfe, die da ist und sichtet und informiert und einschreitet und das Erstversorgung quasi macht, ne?
Genau, also es ist halt so, dass wenn ein Schiff gesichtet wird, wir arbeiten ja auch mit Alarmfonen zusammen, die sind heute hier mit den Flugzeugen, dann bewegen wir uns halt dahin, wenn wir am nächsten dran sind und dann geht es halt darum, einmal zu gucken, wie ist die Situation, ist das Boot vor allen Dingen noch stabil, das ist eigentlich immer so das Erste. Dann werden halt Rettungswesten ausgegeben, die Menschen haben in der Regel keine, dann sind sie schon mal stabil und auch wenn das Schiff, ne, dann haben wir sie erstmal safe, dann haben wir Lebensmittel an Bord, dass wir denen was zu essen geben können, was zu trinken geben können und ja auch einfach dieses Gefühl vermitteln können, wir sind jetzt da, ab jetzt seid ihr safe. Ja. Und parallel wird dann halt gefunkt und kommuniziert, italienische Küstenwache, andere Schiffe, also da passiert dann parallel ganz viel im Hintergrund, um dann halt diese Situation aufzulösen, final. Aber erstmal sind wir da, was glaube ich schon immer sehr viel Erleichterung bringt. Und halt auch durch die Ausgabe der Rettungswesten erstmal schon so diese erste Gefahr auf jeden Fall gebannt ist.
Das Gefühl, man ist irgendwie okay gesichtet. Und deswegen wahrscheinlich auch diese verschiedenen Skills, was eure Crew dann braucht, so medizinisch, mediatechnisch, dann wahrscheinlich auch Awareness, ne, was so Psychologie und Emotionales angeht. Die Leute sind ja alle schwer traumatisiert meistens, ne?
Ja, gerne auch immer mehrsprachig, muss nicht, aber ist natürlich auch schön. Viele können dann tatsächlich auch ein bisschen Englisch. Also Kommunikation läuft in so einem Fall auch mit Händen und Füßen und alle sind sich einig. Also das ist so eine Ausnahmesituation, da ist eigentlich untereinander vieles klar. Ja. Ne? Die wissen, was sie von uns bekommen, wir wissen, was die erwarten und brauchen und das klappt dann in der Regel bisher sehr gut.
Ihr habt ja riesig viel tollen Aufwand betrieben, um dieses Fest hier möglich zu machen. Vielen, vielen Dank. Es ist wunderschön und echt gelungen, finde ich. Mit tollen Acts. Und die T-Shirts kann ich auch echt weiterempfehlen. Die sind richtig schön geworden.
Oh, danke schön.
Und die Einnahmen, die heute ja reingehen, die gehen ja alle direkt in das Projekt. Was speziell braucht euer Schiff? Vorhin irgendwas gehört, dass mit Motor, Elektrik irgendwas gewartet werden muss. Und ich denke, so Menschen, die elektrisch versiert sind, sind bestimmt auch immer gefragt.
Also es ist so, dass eigentlich sollte das Schiff jetzt gerade im Einsatz sein. Ja. Und wir mussten aber diesen Einsatz absagen, weil wir ein technisches Problem im Motor haben. Das ist die Antriebswelle. Also in dem Schiff ist ein stationärer Motor eingebaut. Der ist für die Rettungssituation auch unerlässlich. Man kann nicht unter Segeln mit einem geflüchteten Boot manövrieren. Mhm. Ne? So diesen Motor braucht es definitiv. Mhm. Und da ist im letzten Einsatz was kaputt gegangen. Und das muss erstmal repariert werden. Dafür musste das Schiff kurzfristig aus dem Wasser und so weiter und so fort. Da sind die Leute dran. Mhm. Das kostet uns erstmal einfach nur Geld. Das ist alles.
Genau, und da wird heute kräftig für gesammelt und hoffentlich auch ganz viel gespendet.
Die Schiffe, die ihr rettet, wie muss man sich das so vorstellen? Ist das immer komplett individuell verschieden oder seht ihr schon, ach ja, da sind Schlepperbanden unterwegs oder da sind total marode kleine Schiffe, Schlauchboote? Was findet ihr da vor auf dem Mittelmeer?
Wir haben mit Schleppern libyscher Küstenwache etc. überhaupt nichts zu tun, weil wir gar nicht so weit runterfahren. Das macht es für uns auch weniger brisant. Denn diese Bilder von Jungs auf Schnellbooten mit Maschinengewehr in der Hand, die, ne, was Seenotrettung betrifft, ja auch durch die Medien gehen, das betrifft uns nicht. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die Schiffe, die da kommen, sind höchst unterschiedlich. Es gibt Schlauchboote, die verlieren langsam Luft. Und da hat man relativ viel Zeit, wenn sie den Luft verlieren. Dann gibt es aber auch Stahlboote. Die sind einfach aus großen Stahlplatten zusammengeschweißt, sind wie schwimmende Badewannen. Und genau so eins ist gesunken beim letzten Einsatz. Und Matthias, unser Skipper, hat gesagt, das war keine Sekunde. Er hat sich umgedreht und das Schiff war einfach weg. Und im Meer, das Meer war voller Menschen. So. Wir trainieren diese Situation intensiv, denn das sind bekannte Herausforderungen, sodass wir haben unser Schiff entsprechend ausgerüstet mit sogenannten Centifloats. Das sind so große schwimmende Rettungsluftschläuche, 200 Rettungswesten etc. pp., so alles, was schwimmt. Aber dennoch segeln wir immer in völlig ungewisse Situationen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Sind es 20 Personen oder 200 auf einem Schiff? Aber wir sind eingebettet in ein richtig großartiges Netzwerk von Menschen, mit denen wir das gemeinsam machen. Denn alleine hätten wir keine Chance. So, das sind einerseits die NGOs, andere NGOs, die genauso rausfahren wie wir. Die man supportet sich natürlich mit allem, was man hat und was geht. Und zum anderen ist das halt das schon genannte Alarmfon, die heute auch hier sind, plus die Sea-Watch-Flugzeuge. Ein Auge in der Luft, ein Ohr am Telefon und so ergibt sich aus diesem Dreigestirn eine hohe Effektivität. Also wir handeln hochprofessionell und auch an Bord haben wir tolle Menschen, die wissen, auf was sie sich einlassen. Ja, so. Also deswegen, wir sind alles andere als Amateure und das haben wir das letzte Jahr auch beweisen können. Die Herausforderungen bleiben nach wie vor gigantisch und das dahinterliegende Szenario, also ich rede über Politik, wenn wir allein den Klimawandel betrachten, mit Mauern oder Geld in Tunesien lässt sich diese Thematik nicht verändern und auch nicht verhindern. Im Gegenteil, dann ist das eigentlich erst der Anfang, was wir da gerade erleben.
Und ich würde mir auch wünschen, es steht ja die Europawahl bevor, dass viele Menschen mit genau diesen Gedanken in die Wahl gehen und nochmal genau gucken, wo sie ihr Kreuz setzen. Weil wir würden gerne weitermachen, solange wir gebraucht werden.
Und ihr habt ja auch, wenn jetzt Menschen nicht hier vor Ort sein können, sich aber trotzdem aufgerufen fühlen, ihren Beitrag zu leisten zu diesem tollen Projekt, habt ihr auch eine Spendenadresse?
Ja,
oder wo kann man
wir.
Euch im Internet finden?
Also man findet uns unter www.compass-collective.org. Da könnt ihr euch zum einen über unser Projekt informieren, wenn ihr Teil der Crew werden möchtet. Wir suchen auch immer noch Leute für Street-Teams, die Lust haben, mit Infoständen mitzureisen. Auf der Seite ist natürlich auch die Möglichkeit zu spenden, unsere Bankverbindung. Wir freuen uns über jeden Cent und sind sehr dankbar, wenn alle helfen, dass unser Schiff weiterfahren kann.
Ja.
Ja, danke für die Infos auf jeden Fall und schön zu sehen, dass euer Projekt ja voll durchgestartet ist und weitermacht. Aber auch krass zu sehen, ne, wie immer mehr die Seenothilfe offiziell mit Repressionen zu tun hat oder auch ein System entwickelt wurde, ne, wie du gerade geschildert hast, wo es einfach faktisch dann zeitlich nicht möglich ist, weil ein Schiff dann, ne, mal eben 1000 Kilometer weg beordert wird. Ich glaube, da müssen auf lange Sicht auf jeden Fall politische Lösungen hin. Ne? Das kann nicht sein. So toll das ist, finde ich, ja, dass Menschen sich so krass engagieren müssen, um Leben zu retten. Ne? Es geht ja nicht nur um irgendwas, um sich wohlzufühlen oder irgendwas, ein nettes Hobby, sondern ihr macht ja echt aktive Lebensrettung. Und die vielen Menschen, die leider jedes Jahr im Mittelmeer ertrinken, sind dann nicht aufgezählt bei den vielen tollen Leben, die ihr gerettet habt, und das ist bestimmt dann auf Dauer auch hart, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und das nicht verdrängt, jedes Jahr dann die Zahlen zu fühlen, ne, wie viele Menschen.
Man lässt keinen Menschen ertrinken, Punkt. Danke euch für dieses tolle Interview.
Ganz herzlichen Dank euch.
Sehr gern.
Vielen, vielen Dank.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, fangen wir mit Mokka von Friday for Future und Salzwedel an. Damit geht's los. Und Mokka sagt schon, er kommt mit den Minuten, die wir da eingeräumt haben, nicht ganz klar. Er wird ein bisschen länger reden. Also Mokka, deshalb halte ich jetzt die Klappe. Ah nee, einen muss ich noch sagen. Christa hat gesagt, ist das schön, so viele junge Leute hier. Die merken wenigstens noch was. Die haben wenigstens noch was in der Birne. Christa, du hast es erkannt. Ist das schön? So viele junge Leute hier. Hurra, toll, dass ihr das hier heute macht. Das ist mal ein Applaus wert. So, Mokka, du hast das Wort. Fridays for Future, Salzwedel.
Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für den Redeslot hier. Das ist relativ spontan entstanden. Ich habe schon viele Reden gehalten, aber ich kann nicht so gut freireden, aber ich kann ganz gut vorlesen. Ich habe was vorbereitet. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mitkommen, weil, wie gesagt, die Zeit knapp ist. Also, ich bin Mucka von Fridays for Future Salzwedel. Ich bin nicht mehr ganz 16 Jahre alt, aber trotzdem für Klimagerechtigkeit engagiert. Ich würde eigentlich gerne sorglos zweimal jährlich in den Urlaub fliegen und ohne Gewissensbisse einen coolen, schnellen Sportwagen fahren. Leider ist das mittlerweile absolut einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wenn wir uns alle weiterhin verhalten wie bisher, sprich viele Tierprodukte essen, regelmäßig in den Urlaub fliegen und immer schön viel Auto fahren, dann können wir irgendwann in den nächsten Jahrzehnten vermutlich nicht einmal mehr zu Fuß die Welt bereisen. Zum einen, weil voraussichtlich kaum noch etwas Schönes zu sehen geben wird, weil Wüsten, Steppen, kahle Bergketten, verbrannte Wälder und trockene Flussbetten das Landschaftsbild dominieren. Und zum anderen, weil die sozialen Krisen durch die Klimakrise so weit zugespitzt werden, dass Unsicherheit, Angst und Krieg unser Leben beherrscht. Weil zum Beispiel mehrere Milliarden Menschen aus dem globalen Süden auf der Flucht in den globalen Norden sein werden. Wir jedoch unsere Privilegien und unser Reichtum weiterhin nicht teilen wollen. Oder weil die ganze westliche Welt nach Aufrüstung, mehr Waffen, Wehrpflicht und sogar Atombomben schreit, was auch keinen Frieden provozieren wird. Klar ist, und das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe, um Angst zu verbreiten, sondern was die Wissenschaft seit Ewigkeiten versucht zu kommunizieren, dass es eher früher als später auch hier ungemütlich werden wird. In einigen Teilen der Welt sind die Extremwetterereignisse wie Dürre und dadurch begünstigte Waldbrände, Starkregen und daraus resultierende Überschwemmungen oder Stürme, die ganze Landstriche verwüsten, bereits deutlich spürbar. Dort gibt es zum Teil kein Essen mehr. Kein Internet, kein Strom, kein Trinkwasser, kein Handynetz, kein Netflix, kein SUV, nein, nicht mal eine Straße, kein Dach über dem Kopf und auch keine Wiederaufbaufonds nach der Katastrophe. Zunehmend mehr Menschen verlieren ihr Zuhause durch die Klimakatastrophe und wie Mizep es in seinem Song Rettet die Welt auf den Punkt bringen, wir schauen zu und wir schauen zu. Stattdessen sollten wir unsere Verantwortung ernst nehmen und endlich begreifen, dass wir uns in einer existenziellen Krise befinden, die unsere Zukunft zerstört. Und die Verantwortung, die wir tragen, geht weit darüber hinaus, ob wir jetzt Bio- oder konventionellen Käse kaufen. Wir als Deutsche in Europa sind global Wirtschaftsmacht Top 3 nach den USA und China. Was bedeutet, dass wir in der Weltgesellschaft von ca. 195 Ländern eine sehr große Vorbildwirkung und auch Verantwortung innehaben. In Deutschland leben ca. 1% der Weltbevölkerung und wir stoßen 3% der weltweit klimaschädlichen Emissionen aus. Stellt euch mal vor, es würde jedes einzelne Prozent der Weltbevölkerung so viele Emissionen ausstoßen wie wir hier in Deutschland. Dann wären wir bei 300%, also dreimal so schlimmen Klimafolgen wie jetzt schon. Und bereits jetzt ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre schon 50% höher als vor dem industriellen Zeitalter. Und da soll noch mal wer sagen, die Klimakrise sei nicht menschengemacht. Jedenfalls sind bei unseren aktuellen Emissionen schon einige Klimakipppunkte am Wanken oder sogar bereits überschritten. Ich lese beispielsweise regelmäßig, dass der Amazonas-Regenwald bei einer Abholzung von 20-25% der Grundfläche komplett sterben wird, weil das Ökosystem dann so weit destabilisiert ist, dass es kollabiert. Dies geschieht unter anderem, weil Bäume mikroskopische Partikel ausstoßen, woran Regentropfen in den Wolken gebunden werden und es dadurch zu regnen beginnt. Fehlt eine große Menge dieser Partikel, fehlt auch viel Wasser für den Amazonas. Das sind sehr schlechte Nachrichten, weshalb ich zu Anfang gesagt habe, oder sagen wollte, nicht gesagt habe, willkommen zu dieser Tragödie. Weil schlechte Nachrichten jedoch dafür sorgen, dass wir wegschauen und wenig Lust haben, uns weiter mit solchen Themen zu beschäftigen, möchte ich an dieser Stelle etwas interaktiv werden, um eure Aufmerksamkeit zurück zur Tragödie zu lenken. Ich sag mal, wir machen mal 3 Vorschläge, weil wir wenig Zeit haben. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Grundfläche vom Amazonas-Regenwald ist schon abgeholzt?
22.
Über was? Über 50? Weitere Vorschläge? Noch 2?
25.
Also ich habe gesagt, es sind tatsächlich knapp 20 und bei 20-25% stirbt laut neuesten Studien die grüne Lunge der Erde, die etwa ein Viertel des globalen Kohlenstoffaustauschs gewährleistet und somit noch eine große CO2-Speicherwirkung hat. Stirbt allerdings zukünftig der Amazonas, werden Milliarden Tonnen CO2 zusätzlich freigesetzt. Weitere Kipppunkte, die demnächst erreicht und überschritten werden, sind, um nur einige wenige zu nennen, das Eis in der Arktis, der Antarktis und Grönlands Eisschild, was jeweils Sonnenlicht zurück in die Atmosphäre reflektiert und dadurch der Erwärmung entgegenwirkt. Wenn das Eis weiter schmilzt, absorbieren die dunklen, weniger reflektierenden Flächen darunter die Energie der Sonnenstrahlen und erwärmen dadurch zusätzlich die Erdoberfläche. Dieses selbstbeschleunigende System ist bereits so weit in Bewegung geraten, dass sich in der Antarktis die Erderwärmung bis zu viermal so schnell vollzieht wie im globalen Durchschnitt. Schmelzen all diese Eisvorkommen vollständig ab, wird der Meeresspiegel langfristig um ca. 60 Meter ansteigen. Der nächste Kipppunkt sind die Permafrostböden, die ganzjährig gefroren sind und Methan speichern. Methan ist ca. 25 Mal so klimaschädlich wie CO2. Tauen diese Böden, wird das gespeicherte Methan freigesetzt und das Klima heizt sich zusätzlich schneller auf. Ich überspringe an der Stelle nochmal zwei, drei Kipppunkte, die ich erwähnen wollte aufgrund des Zeitstresses. Ein weiterer ist, dass die Korallenriffe sterben wahrscheinlich bei 1,5 Grad durchschnittlicher globaler Erderwärmung und sind dann irreversibel geschädigt und werden restlos aussterben. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, sagt der EU-Klimadienst Copernicus, dass die durchschnittliche globale Erwärmung erstmals in den 12 Monaten von Februar 2023 bis Januar 2024 insgesamt bereits 1,52 Grad über dem vorindustriellen Niveau war. Das heißt, wir haben diesen Kipppunkt gerissen. Wir sind da 12 Monate drüber gewesen, 1,5 Grad ist over. Damit will ich sagen, wir haben es verkackt. Wir und unsere Mütter, unsere Väter, unsere Omas und Opas, all diese vermeintlich lieben Menschen haben unsere und ihre Verantwortung die letzten Jahrzehnte nicht wahrgenommen und tun es nach wie vor nicht, weil wir uns aktuell global auf dem steilen Weg zu 3 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts befinden. Deshalb bin ich, wie es der Sänger Kummer in seinem Song beschreibt, Misanthrop. Ich hasse alle Menschen gleich. Misanthrop heißt Menschenfeind. Denn wir alle zusammen zerstören meine und unsere Zukunft, als wären wir nicht fähig zu lesen, zu denken oder zu verstehen, als wären wir nicht fähig, irgendetwas anders zu machen. Und klar bringt es schon einiges, sich vegan zu ernähren oder nur noch Fahrrad und Bahn zu fahren, statt mit dem Auto und dem Flugzeug unterwegs zu sein. Allerdings wird das allein die Welt nicht retten, weil unser CO2-Fußabdruck laut Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz 2024 10,3 Tonnen pro Person beträgt und wir davon selbst, wenn wir nichts mehr essen und uns gar nicht fortbewegen würden, nur 3,7 Tonnen sparen könnten. Das ist nicht wenig, aber das ist auch nicht einmal die Hälfte von dem, was wir pro Person durchschnittlich ausstoßen. Wir leben trotzdem in Deutschland und zahlen Steuern, die der Staat für die Finanzierung dieselhungriger Dienstwagen von Topmanager verwendet. Wir finanzieren trotzdem die 100 Milliarden Sondervermögen für die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr und den neuen Bundesverkehrswegeplan, der den Neubau von zig weiteren Autobahnen veranlasst hat. Wir sind verantwortlich dafür, dass Flughäfen gebaut, gewartet und betrieben werden und auch dafür, dass dort nach wie vor Privatjets abheben. Und klar ist das alles Mist und wir haben ja auch nicht dafür gestimmt, sondern sagen ja vielleicht sogar, wir wollen das so nicht. Aber was bringt das, wenn wir das nur unter uns klären? Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir uns dafür in die Öffentlichkeit begeben und dort laut sein. Wir müssen Druck machen auf das politische System, sonst machen die zig Lobbys da draußen Druck, um mit noch mehr Schaden noch mehr Geld zu verdienen. Das können wir nicht wollen und es darf nicht unser Ernst sein, dass wir glauben, das zu erreichen, indem wir alle paar Jahre mal wählen gehen. Das ist ein wichtiger Bestandteil, aber es ist naiv und verantwortungslos, allen unter 50-Jährigen und den Menschen im globalen Süden gegenüber zu glauben, dass uns das von unserer gesellschaftlichen und persönlichen Verantwortung entbindet. Ich sage es einmal deutlich: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wir leben hier in einem falschen kapitalistischen System, was Profit als oberstes Ziel betrachtet. Sich in diesem System zurückzulehnen und zu sagen, ich kann doch eh nichts tun gegen Klimakatastrophe, Rechtsruck und Lager, in denen Geflüchtete an europäischen Außengrenzen tierengleich zusammengepfercht werden, ist feige und verantwortungslos. Das ist der Grund, warum ich allen Menschen, wo ich nicht sicher weiß, dass sie sich gegen diese Dinge für Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle auch zukünftig einsetzen, einen riesigen Vorwurf mache. Der Vorwurf lautet schlicht Verantwortungslosigkeit. Augen zu und durch. Mir geht es doch gut. Warum also sollte ich mich aus meiner bequemen Komfortzone rausbewegen, um etwas zu verändern? Die Zukunft sieht selbst aus meinen sehr privilegierten Augen recht finster aus. auch wenn ich das Leben aktuell genießen kann. Kommt man allerdings mit Menschen ins Gespräch, die weit weniger Privilegien genießen, bekommt man ein Bild dafür, welche Folgen unserer Bequemlichkeit wir eigentlich übersehen und missachten. Das ist verdammt traurig und enttäuschend. Lasst uns verdammt nochmal alles geben, denn wir haben nicht weniger als eine Welt zu gewinnen.
Ja, meine Lieben, das war jetzt erstmal ein Beitrag Kulturellen Landpartie 24, Kompass Kollektiv, beziehungsweise auch das Segelboot Trotamar 3, die diese Rettung von Flüchtenden aus dem Mittelmeer unterstützt. Und aus dem Wendland, Gorleben, um Atomendlager, um gefährliche Atommüll, der da immer noch gelagert wird seit Jahrzehnten. Unglaublich, aber warm. Und die Frage, was kann denn eigentlich mit so einem Atommüll passieren? Das war jetzt unser Beitrag hier, beziehungsweise auch die Statements und auch die neuen Neuigkeiten und aktuelle Berichte von Fridays for Future. Wie ihr wisst, könnt ihr diese Sendung jetzt tatsächlich morgen Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr nachholen. Das ist dann die Wiederholung für diejenigen, die da jetzt zuhören gewesen. Und für diejenigen, die es ganz komplett verpasst haben, gibt es natürlich politopiamagazin.de Webseite. Da wird die Sendung jetzt die nächsten paar Tage auch online gestellt. Da könnt ihr natürlich entspannt selbstverständlich auch diese Sendung nachhören zu jeder Zeit. Es ist leider nicht mit Musik belegt, weil das nicht so unbedingt geht. Das geht nur hier auf unserer Frequenz 91.8 MHz Frankfurt, euer nicht kommerzielles Stadtradio Radio X. Und die Redaktion Politopia Magazin sagt vielen herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei geblieben seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder nächsten Mittwoch einschaltet von 16 bis 17 Uhr. Wir berichten immer so gut wir können vom neuen, innovativen oder auch neuen Ideen, gesellschaftliche, soziale und weitere Thematiken, die uns hier in der Redaktion interessieren. Auch hier an dieser Stelle vielen lieben Dank nochmal an die Politopia Magazin Crew, die im Gorleben war. Das waren die Interviews von den beiden. Wir freuen uns weiterhin, dass da auch nochmal so eine mobile Radio-Crew sich aufhält. Das bringt natürlich auch die Menschen hier in Frankfurt etwas leichter und natürlich für diejenigen, die nicht in Gorleben sein können, wie ich zum Beispiel, ist das eine wunderbare Sache. Vielen Dank, danke fürs Zuhören, bleibt stabil, ja, genießt den Sommer, denkt daran, viel trinken bei diesem Wetter, aber auch viel trinken, wenn das alles ein bisschen dann auch zu heiß wird, vielleicht mal raus aus der Sonne. Wir freuen uns auf einige Feste und andere Veranstaltungen, die wir jetzt diesen Sommer noch aufnehmen, aufgreifen können und für euch hier auf Radio X beim Politopia Magazin auch vorstellen können. Ja, danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Dada für euch. Bleibt stabil und auf bald. Tschüss.